Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dr. Thomas Fitschen, Botschafter Deutschlands in Canberra. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Fitschen.
Ja, guten Tag, Herr Müller.
Herr Dr. Fitschen, wir haben ja in Australien Honorarkonsuln, wir haben Generalkonsuln und wir haben einen Botschafter. Was macht denn der Botschafter in diesem Diplomatenzirkel?
Ja, die Botschaft ist ja eigentlich die höchste und die zentrale Vertretung Deutschlands in einem Land. Ich bin übrigens auch noch Botschafter in Papua-Neuguinea, Nauru, Vanuatu und den Salomonen. Kleinere Länder haben oft nur eine Botschaft, aber größere Länder wie Australien haben Generalkonsulate, eventuell sogar mehrere, und bei ganz großen Gebieten eben auch noch Honorarkonsulate. Botschaft ist die zentrale Vertretung. Das heißt, wir sind zuständig für alle politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen, rechtlichen Fragen im bilateralen Verhältnis zwischen Deutschland und Australien. Generalkonsulat ist dagegen nur zuständig für zwei Länder, nämlich New South Wales hier und Queensland. Und Herr Zeitler ist der Leiter des Kompetenzzentrums für alle konsularischen Fragen für ganz Australien. Das ist der Unterschied.
Sie sind ja nun schon mehr als 2 Jahre in Australien. In Ihrer Karriere, ist das Ihre Lieblingsposition soweit?
Ah, das ist schwer zu sagen. Die Frage bekommen Diplomaten immer. Australien ist ein faszinierendes Land natürlich. Es ist die schiere Größe dieses Landes, wenn man rüberfliegt oder durchfährt, jenseits der Großstädte, die erhabene Leere des Kontinents, die mich total fasziniert. Aber auch natürlich der leichte Kontakt mit Bewohnern, mit Regierungsstellen, mit allen möglichen Universitäten und anderen. Man kommt leicht ins Gespräch, wir ticken ähnlich, wir verstehen uns. Das macht großen Spaß, hier zu arbeiten. Insofern ist das ganz sicher ein toller Posten hier für mich.
Sie sagen, wir verstehen uns. Wo sind denn da zwischen Deutschland und Australien, das sind ja weit entfernte Länder, die Berührungspunkte?
Nun, wir haben im nächsten Jahr, im Januar, feiern wir 70 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Australien. Es gab natürlich vorher auch welche, aber das ist nach dem Krieg sozusagen die Wiedereinrichtung der diplomatischen Beziehungen, damals noch mit der Bundesrepublik. Wir sind beides westliche Demokratien, wir fördern die Rechtsstaatlichkeit, wir achten und schützen die Menschenrechte, wir wollen Handel, wir wollen Besuchsverkehr. Beide Länder arbeiten sehr eng in Vereinten Nationen und in allen internationalen Organisationen zusammen. Wir sind, wie wir das nennen, Wertepartner. Weil wir uns verstehen, weil wir gleiche Interessen haben oder sagen wir mal ähnliche Interessen haben, können wir auch überall schnell und gut kooperieren.
Gibt es da ganz konkrete Projekte, wo wir mit Australien oder wo Deutschland und Australien miteinander kooperieren?
Ja, wir haben gerade in den beiden letzten Jahren eine ganze Menge zu bieten. Also zum einen haben wir gerade im Juni dieses Jahres die schon lange bestehende strategische Partnerschaft in eine, wie wir es nennen, Enhanced Strategic Partnership aufgewertet. Das bedeutet eine nochmalige Verpflichtung, zusammenzuarbeiten im indopazifischen Raum, aber auch jenseits davon bei globalen Herausforderungen, Umweltschutz, Klimawandel und anderen. Das ist jetzt eine rechtliche Grundlage. Die wurde von Prime Minister Morrison und der Bundeskanzlerin am Rande des G7-Gipfels endossiert, unterzeichnet von unseren beiden Außenministern. Das ist also eine neue Dimension unserer Zusammenarbeit. Ansonsten arbeiten wir sehr stark im Energiebereich zusammen. Angesichts des Klimawandels, den wir alle bekämpfen wollen, setzt Deutschland sehr stark auf Wasserstoff als künftigen Energieträger. Und da kommt Australien einerseits mit seinem langen historischen Wissen über das Fördern, Verarbeiten, Transportieren, Lagern von Energie gerade recht, zumal Australien eben auch Platz und Sonne hat, um eventuell Wasserstoff herzustellen. Insofern sind wir in dem Bereich enge Partner. Es hat seit 2020 mehrere Abkommen gegeben, wo wir zusammenarbeiten mit konkret ganz viel Geld, das wir bereit sind zur Verfügung zu stellen in den Bereichen Forschung, Industrie, Entwicklung von Hubs der Wasserstoffproduktion hier in Australien mit deutscher Technologie. Also das ist ein Bereich, der gerade in den letzten 2 Jahren sehr stark geworden ist und sehr wichtig in unseren bilateralen Beziehungen.
Wenn Sie sagen, dass die Beziehungen so gut sind, warum kommen wir denn eigentlich mit dem Aushandeln des Handelsvertrages mit der EU und Australien, da kommt man irgendwie nicht weiter, das steckt fest?
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Bereich, weil es in viele Bereiche des Handels geht. Wie Sie wissen, werden die Verhandlungen natürlich von der EU-Kommission in Brüssel geführt. Da sind die Mitgliedstaaten zwar involviert, aber nicht als Verhandlungspartner. Also diese Dinge müssen direkt zwischen Brüssel und Australien in diesem Fall ausgehandelt werden. Da geht es um landwirtschaftliche Produkte, da geht es um Quoten, da geht es um Einfuhrrestriktionen, um Zölle, um viele, viele Fragen, die sehr technisch sind und sehr schwierig auch sind, weil natürlich die Interessen durchaus unterschiedlich sind. Aber ich bin zuversichtlich, dass man da recht bald zu einer Lösung kommt. Das kann man alles besprechen, wenn man die Interessen auf den Tisch legt und genau abwägt. Denn beide Seiten wollen natürlich auch die internationale Handelsordnung aufrechterhalten. Wir wollen freien, wir wollen regelbasierten Handel und da ist so ein Abkommen genau der Ausdruck dessen, was wir wollen, nämlich ein verlässlicher rechtlicher Rahmen.
Australien hat sich ja in den letzten 12 Monaten, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen politisch neu orientiert. Nach dem Brexit ist London hier viel mehr in den Fokus gelangt. Hat das so den Wert Berlins und Mitteleuropas ein bisschen so runtergesetzt?
Herr Müller, ich finde, das ist genau andersrum. Denn solange Großbritannien in der EU war, war immer London der Anlaufpunkt für sowohl die Regierung hier als auch für die hiesige Presse bei allen Fragen, was die EU angeht. Und gerade nach dem Brexit wird hier, glaube ich, klar, den Regierungsvertretern, aber auch hoffentlich ihren Pressekollegen, dass London in der EU eben keine Rolle mehr hat. Wer jetzt mit den 27 EU-Staaten etwas unternehmen will, wer mit uns ins Geschäft kommen will, wer etwas wissen möchte über Europa, der muss sich anders orientieren, der muss woanders hingehen, muss vielleicht auch andere als britische Zeitungen lesen in Zukunft. Insofern stehen Deutschland und alle EU-Staaten dafür natürlich gerne bereit.
Aber inzwischen ist ja auch Australien einem sogenannten AUKUS-Pakt beigetreten mit Großbritannien und Amerika. Und man will da auch sogar Atom-U-Boote kaufen. Und dabei sind die Franzosen, gute Freunde von uns, richtig vor den Kopf gestoßen worden. Wollen die Australier wirklich noch so große Beziehungen zur EU?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Nein, Sie haben das AUKUS-Paket angesprochen. Die USA waren natürlich schon immer der wichtigste und natürlich auch der stärkste Sicherheitspartner von Australien, sowohl hier bei der militärischen und sicherheitspolitischen Kooperation im Indopazifik als auch weltweit. Aber natürlich ist auch Frankreich eine pazifische Macht mit eigenem Territorium und eigenen Staatsbürgern im Pazifik und ein langjähriger Sicherheitspartner für Australien. Australien hat daneben natürlich auch andere bilaterale und multilaterale Verbindungen, die Quad, die ASEAN-Staaten, die Five Eyes, enge bilaterale Beziehungen mit Japan, Indien, Indonesien, Korea. All diese Partner Australiens wissen natürlich, dass sich die Sicherheitslage stark verändert hat in den letzten paar Jahren. Deutschland ist nun mal kein Land in der Region. Wir haben uns aber auch Leitlinien für einen Auftritt im Indopazifik gegeben, 2020, weil wir gemerkt haben, dass der Indopazifik für uns immer wichtiger wird und letztlich diese Region für Deutschlands eigenes Wohlergehen zentrale Bedeutung haben wird. Unsere Leitlinien sind inklusiv angelegt, sie sind breit, sie richten sich an alle Länder, sie bieten Deutschland als Partner in allen Bereichen an und sie treten natürlich auch ein und machen ganz klar, dass zur Voraussetzung, dass wir uns um Frieden und Stabilität bemühen wollen, um Rechtssicherheit, eine multipolare Ordnung im Indopazifik, regelbasierter Handel, freie Schifffahrt, wissenschaftlicher Austausch, all diese Dinge. Insofern kommt Deutschland da mit einem etwas anderen Ansatz, der aber auch von der EU aufgenommen wurde. Die gerade verabschiedete EU-Strategie ist der sehr ähnlich. Also insofern, glaube ich, hat Australien viele, viele Partner und die EU wird ein wichtiger Partner bleiben.
Wir hatten ja gerade hier einen Besuch einer deutschen Marinefregatte. Zeigt das, dass wir da eher an der Seite Australiens stehen als Chinas, wenn es so zum Konflikt kommt?
Der Besuch der Fregatte Bayern ist Teil der Indo-Pazifik-Leitlinien, die ich gerade erwähnt habe. Dieser Besuch sollte ein Signal sein an alle Partner im Indo-Pazifik, auch an Australien und alle anderen, dass es Deutschland ernst meint mit den Indo-Pazifik-Leitlinien, dass wir hier eine Rolle spielen wollen, dass wir ein Partner sein wollen. Sie müssen überlegen, dieses Schiff ist 7 Monate unterwegs. Wir haben nur 11 von der Sorte ungefähr. Also da jetzt ein Schiff rauszuziehen mit Besatzung und die 700 durch den Indo-Pazifik zu schicken, das ist für Deutschland ein ziemlich dicker Brocken, den unsere Marine da gestemmt hat. Das war ein großer Aufwand. Und das wird auch, glaube ich, sehr wohl bemerkt. Unsere australischen Freunde waren sehr beeindruckt, dass die Fregatte in Perth angelegt hat, in Fremantle, um genau zu sein. Das hat Verteidigungsminister Dutton hat sich sehr positiv geäußert. Es gab zahlreiche Verlautbarungen von offizieller Seite. Die beiden Marinen, das Schiff hat mit der australischen Marine gemeinsam geübt auf dem Weg nach Perth und dann weiter nach Darwin. Also das ist sehr wohl gesehen worden. Auch in anderen Ländern, in Japan, in Südkorea, in Singapur, in Indonesien wird das sehr genau registriert. Also ich glaube, der Wert ist evident und es ist auch nicht unbemerkt geblieben, was wir da tun.
Nun hat es ja auch in Sachen Regierung in Deutschland eine Veränderung gegeben. Bisher hatten wir ja beide Seiten konservative Regierung. Jetzt bekommen wir in Deutschland wahrscheinlich die Ampel, die auch in Umweltfragen anders denken wird und wahrscheinlich fortschrittlicher als in Australien. Tut sich da eine Kluft auf zwischen den beiden Ländern?
Herr Müller, ich glaube, da muss man auch etwas genauer hinsehen. Die Sozialdemokraten sind jetzt zwar die stärkste Partei im Bundestag, aber sie waren natürlich seit 2013 unter Frau Merkel immer schon Mitglied der Regierungskoalition. Die FDP war auch schon mal in der Regierung vor kurzem, 2009 bis 2013, ebenfalls unter Frau Merkel. Und wir wollen nicht vergessen, dass es von 1998 bis 2005 eine Bundesregierung aus SPD und den Grünen gegeben hat. Also alle drei der von Ihnen genannten Ampel haben Regierungserfahrung und sind schon mal in der einen oder anderen Konstellation Partner auch von Australien gewesen. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass die derzeitige Bundesregierung aus CDU und SPD war, die gerade erst gesetzlich sehr klare und sehr scharfe Klimaziele festgeschrieben hat und den Kohleausstieg bis 2038 beschlossen hat. Unsere Klimaziele, darf ich vielleicht nochmal sagen, Reduzierung von Emissionen um 65% gegenüber 1990, nicht 2005, sondern 1990 bis 2030, 88% weniger bis 2040 und Klimaneutralität bis 2045. Daran wird auch die neue Bundesregierung gebunden sein. Und das umzusetzen wird eine riesige Herausforderung für Deutschland. Insofern verfolgen wir die Debatte hier in Australien über ein Net-Zero-Ziel für Glasgow für 2050 sehr sorgfältig. Wenn es dazu kommt, bedeutet es, wie ich finde, dass der von Ihnen vermutete Gegensatz sich eher etwas schließt, statt größer zu werden.
Ja, aber der operative Term ist ja, wenn es dazu kommt. Und das scheint ja noch nicht der Fall zu sein in Canberra. Die Nationals sind da noch ein bisschen zögerlich, mehr als zögerlich eigentlich.
Gut, aber das überlasse ich natürlich der australischen Gesellschaft, da Positionen herbeizuführen. Wir beobachten das sehr genau. Wir sind im Kontakt mit vielen Gesprächspartnern, auch in der Wissenschaft. Und hoffen natürlich, dass Herr Morrison nach Glasgow fahren kann und dann auch etwas mitbringen wird. Klimaambitionen müssen wir definitiv verstärken. Wir müssen die 2030, 2050 Reduktion, die wir in Paris beschlossen haben, auch wirklich erreichen. Sonst sehen wir, glaube ich, einer großen Katastrophe entgegen. Und Klimasicherheit ist definitiv eine Frage auch der internationalen Sicherheit insgesamt. Das wissen auch vor allem wir die pazifischen Inseln, die sehr konkret vom Ansteigen des Meeresspiegels und von Klimawandelfolgen bedroht werden.
Ja, da stimmen sicher viele unserer Hörer zu. Es gibt noch ein Thema, das hier in der australischen Presse immer wieder sauer aufstößt und einem auch eigentlich als Deutscher hier peinlich ist. Das ist das Thema dieses wiederkehrenden Antisemitismus in Deutschland. Wenn man darauf angesprochen wird als Deutscher hier in diesem Lande, was können wir da den Australiern sagen?
Ja, wir sind uns darüber natürlich völlig im Klaren, obwohl es Antisemitismus auch natürlich in vielen anderen europäischen Staaten und weltweit durchaus gibt. Das ist uns nicht gelungen, seit dem Zweiten Weltkrieg das hinreichend zu bekämpfen. Deutschland war 2019, 2020 Vorsitzender der International Holocaust Remembrance Alliance. Australien ist auch Mitglied. Und das war für uns eine gute Gelegenheit, mit jüdischen Organisationen, mit Museen, mit Regierungen hier in Kontakt zu kommen und in einen Erfahrungsaustausch einzutreten. Sie können mir glauben, dass uns da sehr kritische Fragen gestellt wurden und es war nicht einfach, das alles zu beantworten, auch was die innere Sicherheit und die Polizeiarbeit in Deutschland betrifft. Deshalb haben wir unseren Vorsitz in der IRA dafür benutzt, vor allem praktisch brauchbare Dinge voranzutreiben. Es ist zum Beispiel gelungen, in der Zeit eine Empfehlung für Politiker und Entscheidungsträger zu verabschieden, wie man die Verfälschung des Holocaust erkennt und bekämpft. Deutschland hat sich beteiligt an der Finanzierung eines Handbuchs der Europäischen Union, wie man die Arbeitsdefinition über Antisemitismus, den die IRA ebenfalls vor einiger Zeit verabschiedet hat, in der Praxis umsetzen kann, was das bedeutet, wie man mit dieser Definition umgeht. Wir haben eine Arbeitsdefinition über die Diskriminierung von Roma fertigstellen können, die auch schon lange in Vorbereitung war. Und es hat auch 2019 schon zum Beispiel Empfehlungen über Teaching and Learning about the Holocaust, also die Aufklärung in Schulen und Universitäten über den Holocaust und seine Folgen und über den Antisemitismus gegeben. Also das sind alles praktische Maßnahmen, wie man in mühevoller Kleinarbeit, ja, das hat etwas mit politischer Erziehung zu tun, das hat etwas mit Bewusstseinsbildung zu tun, das hat auch etwas mit Polizeiarbeit zu tun und wie eine Gesellschaft insgesamt auf diese Fragen reagiert. Aber das kann nur in Zusammenarbeit vor allem mit den jüdischen Organisationen in Australien, in Deutschland und weltweit gelingen. Und die 34 Mitgliedstaaten der IRA sind da sehr intensiv dabei, daran zu arbeiten. Zurzeit hat Griechenland den Vorsitz übernommen. Wir hatten eigentlich damals geplant, eine Präsentation über die Arbeit der IRA auch im Bundesparlament hier in Canberra abzuhalten. Das ist wegen der Covid-Beschränkung leider nicht möglich gewesen. Aber vielleicht tut sich jetzt in Zukunft im neuen Jahr etwas, wenn die Möglichkeiten sich dort wieder etwas verbessern.
Ja, das wäre richtig gut. Herr Dr. Fitsching, ich bedanke mich vielmals für Ihre ausführliche Darstellung und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und viel Erfolg mit Ihrer weiteren Arbeit hier in Australien.
Herzlichen Dank an Sie und auch an Ihre Hörer.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.